Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält und der das Werk seiner Hände nicht preisgibt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Als erstes Lied hören wir: Die Möwen, sie fliegen und treiben im Wind.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst und möchte mich bei allen bedanken, die daran beteiligt sind. Vielen, vielen Dank. Der Wochenspruch für den siebten Sonntag nach Trinitatis steht in Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Essen, einsam oder gemeinsam? Ich habe den Eindruck, dass ein gemeinsames Essen heute immer seltener wird. Für die meisten Menschen, die allein leben, ist es Alltag. Aber selbst in Familien mit Kindern ist es nicht mehr selbstverständlich, gemeinsam zu essen. Es gibt auch keine gemeinsame Zeit mehr dafür. In Deutschland essen nur noch 59% mit anderen gemeinsam zu Abend. Heftig, oder? Aber immerhin sagen 77%, dass ihnen das Essen im Kreis der Familie wichtig ist. Aber jeder isst wann, wo und was er gerade möchte. Das ist sehr schade und uns geht dabei etwas verloren. Andererseits gehen wir gerne mit Freunden aus oder kochen sogar gemeinsam. Auch wenn das meistens einen besonderen Anlass hat, spüren wir hier doch, dass es etwas Besonderes ist. Und was hat das mit diesem Wochenspruch zu tun? Der siebte Sonntag nach Trinitatis ist der sogenannte Abendmahlsonntag. Es geht in den liturgischen Texten und Lesungen um gemeinsames Essen als zentralen Punkt des Zusammenlebens in der christlichen Gemeinde, im Familien- und Freundeskreis. In dem Wochenspruch kommt das zum Ausdruck, wenn es heißt, dass wir als Christen Hausgenossen Gottes sind. Wir gehören also gemeinsam zu Gottes Familie. Und im Abendmahl wird das sichtbar im gemeinsamen Essen und Trinken. Der siebte Sonntag nach Trinitatis erzählt davon, dass Gott körperlichen und seelischen Hunger stillt. Essen und Trinken, Feiern und Teilen sowie große Gastfreundschaft gehören zum christlichen Glauben dazu. Denn Jesus nahm die natürlichen Bedürfnisse der Menschen ernst und sättigte Tausende mit 5 Broten und 2 Fischen. Lasst uns beten. Wunderbarer Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Du schenkst uns Christus, deinen Sohn. Er ist das Brot des Lebens. Mach unsere Herzen weit, dass wir wahrnehmen, wie reich deine Güte ist für alle Menschen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau.
Schwestern und Brüder, 6 Aufbackbrötchen und eine Dose Ravioli. Was meinen Sie, was meint ihr, wie viele Menschen können wohl davon satt werden? Als ich früher noch alleine gelebt habe, gab es bei mir ab und zu mal Ravioli und wenn es ganz schnell gehen musste, gab es die auch kalt. Eine Dose für einen Erwachsenen mit ein paar Brötchen dazu langt es noch vielleicht für etwas mehr. Eine größere Familie kriegt man damit aber wohl eher nicht satt. Umso erstaunlicher ist es, was wir im Predigttext für heute hören. Er steht in Johannes 6. Bald darauf kam Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er an den Kranken vollbrachte. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dorthin zusammen mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus: Wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, damit jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte: Hier ist ein kleines Kind. Es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus erwiderte: Sorgt dafür, dass die Menschen sich niederlassen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Sie ließen sich nieder. Es waren ungefähr 5000 Männer. Jesus nahm die Brote. Er sprach das Dankgebet und verteilte sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen, so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie. Sie füllten 12 Körbe mit den Stücken, die nach dem Essen von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie: Er ist wirklich der Prophet, der in diese Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie ihn in ihre Gewalt bringen wollten, denn sie wollten ihn zu ihrem König machen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Vielleicht wollte sich Jesus ein bisschen von dem Stress erholen, als er sich mit seinen Jüngern ans andere Ufer des Sees Genezareth zurückgezogen hat. Doch die Menschenmenge folgte ihm, vor allen Dingen wegen der Heilungswunder, so heißt es in dem Text. Manche waren wohl selber krank und hofften, dass Jesus sie gesund machen würde. Andere waren einfach fasziniert von Jesus, weil sie merkten: Hier ist Gott ganz nah. Auf jeden Fall haben die Leute, die damals zu Jesus kamen, ganz reale, zutiefst menschliche Wünsche und Sehnsüchte. Und das Tolle und Entspannte ist, Jesus geht darauf ein. Er interessiert sich für unsere ganz normalen, alltäglichen Bedürfnisse, für unsere Krankheiten, für unser Streben nach Anerkennung und für unseren Hunger nach ganz handfester Nahrung. Es geht Jesus nicht nur um den inneren geistlichen Menschen, sondern um uns als ganze Persönlichkeit. Das wird gerade in unserer Geschichte sehr schön deutlich. Die Menschen werden ja nicht nur symbolisch gestärkt, sondern sie werden richtig satt. Am Schluss sind 12 Körbe voll mit den Resten. Es herrscht tatsächlich Überfluss. Die Speisung der 5000 ist also ein ganzheitliches Wunder. Denn es geht im Evangelium ja immer um den ganzen Menschen, um Leib und Seele, um unsere irdischen und unsere ewigen Nöte und Bedürfnisse. Und dieses Wunder kommt an. Wenn Jesus im Wahlkampf um das Präsidentenamt wäre, hätte er den richtigen Ton getroffen. Die Leute erkennen in ihm den messianischen Propheten wie Mose, der nach 5. Mose 18 kommen soll Und damit haben sie auch völlig recht. Aber dann ziehen sie daraus die falschen Schlüsse und versuchen Jesus mit Gewalt, heißt es, also gegen seinen Willen, zu ihrem König zu machen. So wird das nichts mit dem messianischen Reich, das Jesus aufrichten möchte. Es kommt anders, als wir Menschen uns das denken. Überhaupt wird in dieser Geschichte unser normales menschliches Vorstellungsvermögen gesprengt. Philippus ist ein nüchterner Pragmatiker. Als Jesus ihn fragt, wo können wir Brot kaufen, damit diese vielen Leute zu essen haben, da beginnt er zu rechnen. Vielleicht haben sie damals 200 Silberstücke in der Kasse ihrer Jüngergemeinschaft gehabt. Das wäre schon ziemlich viel gewesen, mehr als ein halbes Jahresgehalt eines Landarbeiters. Also sagen wir vielleicht mal 10.000 Euro. Aber da waren 5.000 Männer und bestimmt noch genauso viele Frauen und dazu die Kinder, also vielleicht 20.000 Personen. Fünfmal die Schwalbe Arena oder fast das halbe Stadion vom 1. FC Köln. 10.000 Euro auf 20.000 Personen, viel mehr als ein trockenes Brötchen und ein Glas Leitungswasser ist da nicht drin. Und dann kommt da auch noch Andreas mit 5 Gerstenbroten und 2 gekochten Fischen, wie man sie damals als Beikost zu den Broten gegessen hat. Was ist das schon für so viele Menschen? So denken die Jünger und so sagt es uns der gesunde Menschenverstand. Jesus aber fordert uns heraus, mit seinen unmöglichen Möglichkeiten zu rechnen. Mit 5 Broten und 2 Fischen eine so große Menschenmenge zu sättigen, das ist menschlich gesehen völlig unmöglich. Jesus überbietet hier noch das Brotwunder des alttestamentlichen Propheten Elisa, und zwar bei weitem. In 2. Könige 4 kann man nachlesen, dass der mit immerhin 20 Gerstenbroten gerade mal 100 Mann satt gemacht hat. Und dann heißt es ausdrücklich, dass er als Prophet Gottes Befehl ausgeführt hat. Ganz ähnlich auch bei Mose in der Geschichte vom Manna, die wir eben in der Lesung gehört haben. Mose sagt: Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gegeben hat. In beiden Fällen ist also Gott der, der das Wunder tut. Jesus hingegen spricht wohl das Dankgebet zu seinem Vater, aber dann verteilt er selber als Sohn Gottes das Brot und den Fisch an die vielen Menschen. Ein gewaltiges Wunder. Selbst die 12 Körbe, in denen die Jünger die Reste einsammeln, nachdem alle satt sind, sind ja sichtbar viel mehr als die 5 Gerstenbrote der Ausgangsmenge. Jesus handelt hier in der Vollmacht des Schöpfers, der aus die Dinge aus dem Nichts ins Dasein ruft. Denn für Gott ist nichts unmöglich. So erfüllt Jesus die alttestamentliche Hoffnung und zeigt, dass das Reich Gottes mit ihm schon beginnt. Die wunderbare Brotvermehrung ist ein Vorgeschmack auf den Himmel, ein Zeichen für die neue Welt Gottes, in der es kein Leid und keinen Hunger mehr geben wird. Spannend finde ich, wie Jesus die Jünger in dieses Geschehen mit einbaut. Das Brot fällt ja nicht einfach vom Himmel, sondern Jesus nützt das, was da ist, hier den Beitrag eines kleinen Kindes. Was für eine Ehre für dieses Kind! Von seinem Lunchpaket werden all die Menschen satt. Das ist ein schönes Bild für unser missionarisches Wirken als Kirche, finde ich. Dass ein Mensch sich bekehrt, dass er Christ oder Christin wird, ist immer ein Wunder. Gerade heute in Deutschland scheint es eher schwer zu sein, Menschen für Jesus zu gewinnen, aber ich habe meine Zweifel, dass das früher so viel einfacher war. Da gab es halt mehr Traditionen, die haben heute abgenommen. Aber das ist nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass Jesu Liebe zu allen Zeiten groß genug war, um die Herzen von Menschen zu bewegen. Darauf kommt es auch heute vor allem an. Jesus traut uns etwas zu, auch wenn wir uns machtlos und überfordert fühlen. Er liebt all die Menschen um uns herum, auch wenn sie das noch nicht glauben können. Wir müssen ihm einfach nur unsere schwachen Kräfte und Fähigkeiten zur Verfügung stellen, so wie die Jünger ihre paar Brote und Fische. Dann kann er etwas Großes daraus machen. Ein Leben mit Jesus, das funktioniert nicht nach normalen Maßstäben. Wunder wie die Brotvermehrung erinnern uns daran, dass bei Jesus immer noch mehr drin ist, als wir jetzt schon erleben. Das verhindert, dass wir resigniert unsere Träume begraben. Trotz all der widrigen Erfahrungen können wir voll Hoffnung den Blick nach vorne richten. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich bin mir sicher, es gab keinen einzigen Tag in meinem bisherigen Leben, an dem ich nicht genug zu essen hatte. Die Älteren unter uns, die noch die Nachkriegszeit erlebt haben, kennen auch in Deutschland noch andere Zeiten. Aber in den letzten 60 Jahren gab und gibt es sicher Armut in Deutschland. Manche Menschen müssen darum kämpfen, sich zu ernähren, und gesund ernähren geht schon gar nicht. Aber wirklicher Hunger ist bei uns zum Glück zu einer Ausnahme geworden. Was hat uns heute hier dann diese Geschichte zu sagen? Uns, für die es normal ist, so viel zu essen zu können, wie sie wollen, und satt zu werden, vielleicht manchmal zu satt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hält Jesus dem Teufel in der Geschichte von der Versuchung entgegen. Aber ohne das tägliche Brot geht es eben auch nicht. Und so folgt für mich aus der Hoffnung, dass es in Gottes neuer Welt keinen Hunger mehr geben wird, die Aufforderung, schon jetzt, heute, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Es gäbe ja genug zu essen für alle auf diesem Planeten, wenn der Wohlstand nur gerechter verteilt wäre. Das ist die eine Seite, die materielle, und die dürfen wir nicht vernachlässigen. Aber das Wunder hat natürlich auch noch eine andere Dimension. Denn der Sohn Gottes ist mehr als ein großer Prophet wie Mose oder Elisa. In Johannes 6 sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wer an Jesus glaubt, der bekommt seinen tiefsten Hunger gestillt. Jesus führt uns auf den Weg zum Glück. Er schenkt uns das ewige Leben. Der Genfer Katechismus von Johannes Calvin beginnt mit der Frage: Was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Und die Antwort lautet: Die Erkenntnis Gottes, unseres Schöpfers. Christsein bedeutet also nicht nur, dass wir zum Glauben finden sollen, sondern auch, dass wir diesen Glauben immer tiefer zu verstehen suchen, immer mehr versuchen sollen, Gott zu erkennen. Deshalb stellt Jesus Philippus auf die Probe: Wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das, obwohl er doch längst wusste, was er tun wollte. Er möchte, dass Philippus besser verstehen lernt, auch wenn er längst jünger gewesen ist. So wichtig auch die Bekehrung und die Entscheidung für Jesus ist, das hatte Philippus längst hinter sich. Aber auch das Leben als Christ und als Christin ist ein dauerhafter Prozess, Gott zu suchen und zu erkennen. So geht es in dieser Geschichte bei Johannes vor allen Dingen um Jesus. Wer er für uns ist und wer wir vor ihm sind. Jesus ist das Brot des Lebens. Und wir sind hungrige Menschen, die dieses Brot brauchen, damit unser Leben gelingt. Gerade auch wir heute, die wir scheinbar so satt sind. Amen.
Zur Fürbitte bitte ich Sie aufzustehen. Herr, unser Gott, du bist immer für uns da, in guten wie in schwierigen Zeiten. So kommen wir zu dir mit allem, was uns bewegt, und bitten um deine Hilfe. Sei den Menschen nah, die unter Krankheit oder den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leiden. Stärke sie durch deine tröstende Nähe. Leite die Gedanken der Politiker in Europa und auf der ganzen Welt. Lass sie ihrer Verantwortung gerecht werden und ihre Entscheidungen so treffen, dass sie dem Wohl der Menschen dienen. Schenke allen, die mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu tun haben, viel Weisheit und Klugheit im Umgang mit den jungen Menschen. Erneuere deine Kirche und fange bei uns an. Lass uns glaubwürdige Zeugen deiner Liebe sein und werden. Lieber Herr, im Vertrauen auf dich gehen wir in diese Woche, die vor uns liegt. Lass gelingen, was wir uns vorgenommen haben. Behüte und bewahre uns. Gemeinsam sprechen wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herzlichen Dank an alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Brigitte Hamburger für die Liturgie und Friederike und Peter Kesen für die Musik. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und auf bald. Zum Abschluss des Gottesdienstes wollen wir uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.